Fahrzeug, in dem drei lokale Journalistinnen, die in Sulaimaniyah ihre Arbeit gemacht haben, auf dem Weg in Richtung der Region Hauremar gewesen sind, die weiter östlich von Sulaimaniyah liegt, als auf Höhe der Ortschaft Seyd Sadık nahe von Sulaimaniyah eine türkische Rakete, abgefeuert von einer Kampfdrohne, das Auto der Journalistinnen und Journalisten zerfetzt hat. Die Rakete schlug in das Fahrzeug ein und zwei der Journalistinnen, Gülistan Tara und Hero Bahadin, sind an Ort und Stelle verstorben, sind an Ort und Stelle ums Leben gekommen. Der andere Kollege hat nur sehr, sehr knapp überlebt. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und hat deswegen mit Knochenbrüchen und leichteren Verletzungen den Drohnenangriff überlebt. Aber die beiden Kolleginnen sind an Ort und Stelle ums Leben gekommen, ihre Körper in den Flammen des Fahrzeugs verbrannt. Der Angriff, der gegen das Fahrzeug von Shatter Press durchgeführt worden ist, gegen die zwei Journalistinnen und den Journalisten durchgeführt worden ist und der den beiden Journalistinnen das Leben gekostet hat, ist ein Angriff gewesen, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gezielt durchgeführt worden ist. Es ist nahezu vollständig auszuschließen, dass mit den Waffen, die der türkische Staat einsetzt, den Drohnen, den Raketen, mit ihren hochpräzisen Zielerfassungssystemen, für die sie sich immer rühmen, von denen sie sagen, dass sie bis auf den Meter genau jedes Ziel vernichten können. Es ist nahezu unmöglich, dass dieser Angriff mit diesen Präzisionswaffen nicht in dieser Form geplant gewesen ist und dass es sich nicht um einen bewussten Angriff gegen Medienschaffende handelt. Es ist völlig klar, dass der türkische Staat versucht, Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort recherchieren, die von vor Ort berichten, die die Realität des Krieges in Kurdistan tagtäglich mit ihren Videos, mit ihren Bildern, mit ihren Artikeln, die sie verfassen, an die Weltöffentlichkeit und an die kurdische Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit im Mittleren Osten bringen, natürlich zum Ziel der türkischen Armee werden. Der türkische Staat möchte nicht, dass seine Verbrechen aufgedeckt werden. Der türkische Staat möchte nicht, dass die Welt darüber Bescheid weiß, mit welch dreckigen Methoden der Krieg in Kurdistan geführt wird, möchten nicht, dass die Menschen wissen, dass tagtäglich Hunderte von Menschen aus ihren Dörfern vertrieben werden, dass Chemiewaffen gegen die Guerilla eingesetzt werden und dass gezielt zivile Siedlungsgebiete bombardiert werden als Kriegsstrategie, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, um die Menschen aus ihren Regionen herauszutreiben. Sie möchten nicht, dass all das letzten Endes die Weltöffentlichkeit erfährt. Und deswegen werden Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende aller Art in Kurdistan in den letzten Monaten immer wieder zum Ziel türkischer Angriffe. Erst im Juli diesen Jahres, vor gerade mal 2 Monaten, ist ein weiterer Mitarbeiter des jesidischen Fernsehkanals Chira TV bei einem Drohnenschlag einer türkischen Drohne auf das Fahrzeug des Kanals, des Fernsehkanals Chira TV, ums Leben gekommen. Der Journalist Murat Mirza Ibrahim war gerade zusammen mit seiner Kollegin unterwegs, auf dem Weg in ein jesidisches Dorf in der Ebene von Schengal, um über den 10. Jahrestag des Genozids an den Jesiden und Siden zu berichten. Es war der Jahrestag, an dem vor 10 Jahren der Islamische Staat dieses Dorf überfallen hat und in diesem Dorf ein Massaker an der Bevölkerung begangen hat. Auf dem Weg, um von den Gedenkveranstaltungen vor Ort zu berichten, sind sie zum Ziel einer türkischen Drohne geworden. Erst vor kurzem, 2 Tage vor dem letzten Angriff, am Mittwoch vergangene Woche, hat die Organisation Reporter ohne Grenzen davor gewarnt, dass der türkische Staat gezielt Medienschaffende angreift. Dass der türkische Staat gezielt versucht, auf diese Art und Weise die Berichterstattung von vor Ort zu verunmöglichen und die Stimmen, die einzige Stimme, die die Menschen in Kurdistan haben, mit der sie sich nach außen äußern können, nämlich die Medienarbeiten, die von so unzähligen, vielen verschiedenen mutigen Journalistinnen und Journalisten tagtäglich vor Ort geleistet werden, um diese Stimme zum Verstummen zu bringen. Deswegen auch dieser Angriff zeigt noch einmal mehr, welche Kriegsstrategie der türkische Staat in Kurdistan verfolgt. Wie es für sie keinen Unterschied macht, ob es sich um Kombattantinnen oder Kombattanten handelt, ob es sich um Bewaffnete oder Unbewaffnete handelt, ob es Zivilisten sind, ob es Journalisten sind für den türkischen Staat. Und das haben sie so oft klar gemacht, sind alle Menschen in dem Gebiet Ziele. Der türkische Staat folgt auch heute immer noch letzten Endes seiner Devise aus dem 20. Jahrhundert, nur Ein toter Kurde ist ein guter Kurde. Und auf dieselbe Art und Weise werden alle Menschen in der Region, die in irgendeiner Form sich der Besatzung des türkischen Staates entgegenstellen, kurzerhand zu PKK-Mitgliedern, zu Terroristen oder sonst irgendetwas erklärt, die auszuschalten sind, die zu neutralisieren sind, für die letzten Endes weder Kriegs- noch Völkerrecht noch sonst irgendein Gesetz gilt, die man einfach, wie man möchte, aus der Luft angreifen kann. Erst gestern in Kamischlo wieder ein Angriff des türkischen Staates, tagtäglich in Rojava die Angriffe, die weitergehen, und immer sind es eigentlich keine Kombattantinnen und Kombattanten, die diesen Angriffen zu Opfer fallen, sondern Zivilistinnen und Zivilisten. Der türkische Staat steht vor großen Herausforderungen. Er weiß selbst ganz genau, das Regime von AKP-MHP, das in der Türkei regiert, das Regime von Erdogan und Bahçeli, sie wissen ganz genau, dass dieser Krieg, den sie begonnen haben in Südkurdistan, dieser Krieg, den sie führen weiterhin in Nord- und Ostsyrien, für sie ein Krieg von Sein oder Nichtsein ist. Entweder gelingt es ihnen in diesem Krieg, einen Erfolg zu landen, entweder gelingt es ihnen durch diesen Krieg der Bewegung, einen Schlag zu versetzen, oder aber die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt. Sie müssen in möglichst kurzer Zeit ein Ergebnis vorweisen können. Die Toten der türkischen Armee aus dem letzten Winter, die unzähligen Soldaten, ob sie veröffentlicht worden sind oder ob sie versucht worden sind zu verstecken, denn die türkische Armee versteckt weiterhin ihre Verluste, lässt die türkische Öffentlichkeit nicht wissen, wie viele Soldaten tagtäglich in den Operationen der Guerilla getötet werden, bei den Kampfhandlungen dort ums Leben zu kommen. Aber die Toten vom letzten Winter, als die Guerilla in einer revolutionären Operation nach der anderen der türkischen Armee schwere Schläge versetzt hat und sie sogar so weit dazu gebracht hat, dass sie wichtige strategische Punkte in den Kampfgebieten räumen mussten, sich zurückziehen mussten. Die Toten dieses letzten Winters sind noch nicht vergessen in der türkischen Gesellschaft. Und so weiß natürlich auch Erdogan, so weiß das Regime, das Palastregime in Ankara natürlich auch, dass wenn sie keine Ergebnisse vorweisen können, wenn es ihnen nicht gelingen sollte, hier signifikante Gebietsgewinne zu verzeichnen und der kurdischen Freiheitsbewegung, den revolutionären Kräften in der Region, die Schläge zu versetzen, die sie tagtäglich versprechen, die Schläge zu versetzen, von denen sie schon seit 10 Jahren sprechen, dass sie sie durchgeführt und gelandet hätten, wenn es ihnen nicht gelingt, diese Ergebnisse bald vorzuweisen, dann ist auch die Zeit dieses Regimes begrenzt. Weil es ihnen nicht gelungen ist, und das wissen wir von den Aussagen der einzelnen Genossen und Genossen vor Ort, den Kommandantinnen und Kommandanten der Guerilla, die in der Presse auch veröffentlicht worden sind, weil es ihnen nicht gelungen ist, gegen die Guerilla bisher ihr Kriegsziel zu erreichen, gehen sie auf diese Art und Weise jetzt gegen die Zivilbevölkerung vor und richten ihren Terror auch gegen Journalistinnen und Journalisten. Weil sie es nicht geschafft haben, auch nur einen weiteren der strategischen Hügel, seitdem sie jetzt im Juli mit der neuen Offensive begonnen haben und Hunderte von Soldaten über die Grenze gefahren haben, Panzerfahrzeuge in das Gebiet gebracht haben. Es ist nicht gelungen, die Berge, die Berggipfel zu erobern, die sie erobern wollten, und deswegen richten sie jetzt ihren Terror gegen die Zivilbevölkerung. Deswegen gehen sie gegen wehrlose Bäuerinnen und Bauern vor in der Region, deren Felder sie in Brand setzen, deren Dörfer sie entvölkern und versuchen, die Menschen von dort zu vertreiben. Die türkische Armee nimmt Rache für die Aktionen der Guerilla an der Zivilbevölkerung. Es ist die klassische Methode der Partisanenbekämpfung, die man schon aus dem 20. Jahrhundert kennt, aus so unvielen unzähligen Kämpfen, aus den antifaschistischen Kämpfen hier in Europa, aber auch aus den nationalen Befreiungskämpfen in den Kolonien. Wo immer eine Guerilla es schafft, gegen eine sich überlegen fühlende Armee die Schläge zu setzen, da rächt sich diese Armee, sei es durch Geiselerschießungen, sei es dadurch, dass ganze Dörfer entvölkert werden, ganze Dörfer niedergebrannt werden, rächt sich an der Zivilbevölkerung für jeden Schlag, den sie erfahren. Denn sie wissen ganz genau, dass es diese Unterstützung natürlich aus der Zivilbevölkerung ist, die den Kampf überhaupt erst am Leben erhält. Der türkische Staat führt vielleicht keine Geiselerschießungen durch, wie es die faschistischen Armeen in Europa im 20. Jahrhundert gemacht haben. Der türkische Staat lässt nicht die Dörfler alle zusammentrommeln und hinter dem Dorf exekutieren, aber der türkische Staat fliegt für jeden einzelnen Angriff, der gegen sie durchgeführt wird, Drohnenangriffe aus der Luft und greift die Zivilbevölkerung in Rojava, in Nord- und Ostsyrien, in Schengal, in Mahmur, in Bashur, in allen Gebieten ununterbrochen an. Der Unterschied ist nur die Technik, die sie anwenden. Der Unterschied ist nicht, dass sie ist nicht, dass das im Vorgehen letzten Endes nicht derselben Strategie folgt, dass es nicht dasselbe Ziel verfolgt. Nein, ganz klar. Es geht ihnen bei dieser Vorgehen darum, den Widerstand der Guerilla an der Zivilbevölkerung zu vergelten. Und das ist das, was sie tagtäglich machen. Vielleicht führen sie, wie gesagt, keine Geiselerschießungen durch. Die Methode ist anders. Aber die Logik, mit der türkische Staat seinen Krieg führt, das ist genau dieselbe. Wenn der türkische Staat für jede Operation der Guerilla die Infrastruktur Rojavas in Schutt und Asche bombt und die Bevölkerung von der Stromversorgung, der Wasserversorgung und dem Notwendigsten, was sie brauchen, um zu überleben, abschneidet, dann ist das Terror gegen die Zivilbevölkerung, der angewandt wird, um das zu vergelten, was die Guerilla dem türkischen Staat an militärischen Schlägen zugefügt hat. Der türkischen Armee ist es in den Kampfgebieten in Sabt, in Avashin, in Metina seit Beginn der neuen Offensive am 3. Juli, seitdem sie ihre Offensive auf eine neue Stufe gehoben haben. Eigentlich hat diese Offensive, das muss man dazu sagen, ja schon mit dem 16. April begonnen, mit den Truppenverlegungen in die Region. Aber seitdem am 3. Juli eine deutlich gesteigerte Bewegung der türkischen Armee in den Gebieten zu verzeichnen ist, seitdem sie Hunderte von Panzerfahrzeugen, Panzern, auch selbst Panzern und Tausende von Soldaten in die Gebiete verlegt haben, ist es ihnen nicht gelungen, die Bergregionen der Guerilla abzuringen. Die Guerilla kämpft in den Tunneln, die Guerilla kämpft in den beweglichen Teams und die Guerilla fügt der türkischen Armee jeden Tag empfindliche Schläge zu. Erst seit den letzten 2 Monaten wurden mehrere türkische Drohnen wieder vom Himmel geholt durch die Luftabwehrsysteme der Guerilla und seit Juni, Juli, seitdem die türkische Armee ihre militärische Offensive versucht hat, auf eine neue Stufe zu heben, hat auch die Guerilla sich dazu entschieden, den Kampf, wenn es denn dann so sein soll, wenn der Gegner das möchte, eben auch zu eskalieren und führt selbst Luftangriffe gegen die türkische Armee durch. Die Luftangriffseinheiten, die die Guerilla aufgebaut haben, nicht nur Luftverteidigungseinheiten, sondern Einheiten, die aus der Luft heraus mit Kamikaze-Drohnen, mit bewaffneten Drohnen die türkischen Stützpunkte angreifen und die türkischen Soldaten in Angst und Schrecken versetzen, sind eine neue Stufe im Guerillakampf in Kurdistan. Sie sind eine neue Methode, die bisher in dieser Form noch nicht angewandt worden ist. Auch wenn natürlich in den Jahren zuvor, 2018, 19, 20, immer wieder auch unbemannte Luftfahrzeuge von Seiten der Guerilla eingesetzt worden sind, mit dieser Präzision, mit dieser Perfektion und mit dieser Schlagkraft sind die Angriffe noch nie durchgeführt worden. Dabei ist die türkische Armee in einer sehr unvorteilhaften Position, muss man sagen. Denn um die Gebiete zu besetzen, um territoriale Kontrolle über die Guerillagebiete zu erreichen, um langfristig das, was sie eine Pufferzone, eine Sicherheitszone, die sie errichten wollen, 35 Kilometer tief im irakischen Staatsgebiet zu errichten, ne, um das zu erreichen, benötigen sie immer mehr Besatzungsstützpunkte. Mittlerweile sollen es 150 Besatzungsstützpunkte sein, die die türkische Armee in den besetzten Gebieten errichtet hat, die die türkische Armee in den besetzten Gebieten unterhält. Kleinere Stützpunkte, größere Stützpunkte, aber sie richten sich dafür ein, langfristig in der Region zu bleiben, sich dort festzusetzen. Mit Unterstützung der KDP und anderer kurdischer Kollaborateure hat die türkische Armee sogar in Ahmadiyye auf einem alten touristischen Gelände, wo die Menschen normalerweise hingegangen sind, um Picknick zu machen, um eine gute Zeit zu haben, in den Bergen zu entspannen. Auf diesem Gelände hat die türkische Armee jetzt eine Fabrik für Betonelemente eingerichtet, in denen aus Beton gegossene Elemente gebaut werden, die die türkischen Soldaten vor den Angriffen der Guerilla aus der Luft, vor den Raketenangriffen der Guerilla, vor den Drohnenangriffen der Guerilla schützen sollen. Sie versuchen sich langfristig dort einzurichten. Und der Punkt ist aber der, das ist die unvorteilhafte Situation der türkischen Armee, dass natürlich je tiefer sie in das Gebiet vorstoßen, je mehr Gebiet sie versuchen zu erobern und zu besetzen, desto mehr Stützpunkte brauchen sie, desto mehr Soldaten müssen sie auf den Berggipfeln in einer äußerst exponierten Position stationieren. Und je mehr dieser Stützpunkte gebaut werden, desto mehr Ziele bieten sich auch für die Guerilla. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch jetzt immer noch so. Das ist letzten Endes die Dialektik von Besatzung und Guerillakampf dagegen, aus der sich die türkische Armee nicht befreien kann. Je mehr Gebiet sie erobern, desto größer wird die Angriffsfläche, die sich der Guerilla bietet. Und mit den neuen Angriffsmitteln, mit den Drohnen, die die Guerilla einsetzt, hat die Guerilla jetzt genauso wie die türkische Armee in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt hatte, die Möglichkeit ohne personelles Risiko für die eigenen Kämpferinnen und Kämpfer einzugehen, die türkische Armee überall zu dem Zeitpunkt, den sie bestimmen, zu erreichen und anzugreifen. Während die türkische Armee an ihren Stützpunkten wie festgeklebt ist, sich von dort nicht bewegen kann, ihre Stützpunkte nicht räumen kann, weil dann müssten sie ihre Besatzung aufgeben, die türkische Armee dazu gezwungen ist, feste Stützpunkte zu halten. Im Gegensatz dazu, die Guerilla aber in der Lage ist, beweglich zu sein, in kleinen beweglichen Teams unter der Erde, über der Erde, sich die ganze Zeit in der Tiefe des Terrains, in den Bergen verlieren kann, sich verstecken kann und auf der einen Seite noch von rechts kommen mag, aber im nächsten Moment von links zuschlägt und mittlerweile auch aus der Luft zuschlagen kann. In dieser Situation ist die türkische Armee in einer deutlich unvorteilhaften Position. Denn je mehr sie besetzen, desto schwieriger wird es für sie, diese Posten zu schützen, desto mehr müssen sie in Kauf nehmen, dass es personelle und materielle Verluste von enormer Höhe geben wird in der Zukunft. Deswegen hat die türkische Armee natürlich Schwierigkeiten in den Gebieten. Der Widerstand der Guerilla ist in einer Form, wie er auch in den letzten Jahren tatsächlich noch nicht gewesen ist. Diese Vielfalt von verschiedenen Methoden, aber auch die Willenskraft und der Entschluss, die Gebiete dort zu verteidigen, die Willenskraft, die die Guerilla dort tagtäglich beweist, ist tatsächlich eine andere Form des Kampfes, wie in den letzten Jahren noch nicht gesehen. Selbstverständlich auch in den Kämpfen der letzten Jahre hat die Guerilla mit ihren Mitteln, mit ihren Methoden gegen die türkische Armee Widerstand geleistet. Allerdings in den letzten Wochen und Monaten dieser Widerstand, der dort geleistet wird, die Neuartigkeit auch der Methoden, das ist auf jeden Fall auch von einem militärischen Standpunkt aus gesehen natürlich eine neue Situation. Weil es der türkischen Armee deswegen nicht gelungen ist, die militärischen Erfolge zu erreichen, die sie erreichen wollen, und der Guerilla die Schläge zu versetzen, die sie Verschläge versetzen wollten, sind die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung im Nordirak, in Nord- und Ostsyrien ein regelrechtes Umsichschlagen des türkischen Faschismus. Sie versuchen in irgendeiner Form den Menschen zu schaden, sie versuchen in irgendeiner Form noch das zu erreichen, was sie nicht erreichen konnten, und gehen deswegen mit dieser Brutalität gegen die Menschen vor. Selbstverständlich sind die Auseinandersetzungen, die jetzt gerade stattfinden, nicht komplett abgetrennt von der geopolitischen Situation im Mittleren Osten und von den Kräftegleichgewichten, die in der Region herrschen. So ist die Situation im Mittleren Osten weiterhin äußerst angespannt zwischen Israel und dem Iran, Israel und der Hezbollah, aber auch den anderen Kräften. Die USA haben so viele Kriegsschiffe in der Region wie wahrscheinlich noch nie in den letzten 60, 70 Jahren postiert. Alle letztendlich haben den Finger im Abzug in der Region gerade. Es ist jeden Moment möglich, dass sich neue Kämpfe entzünden könnten, neue Konfliktherde entstehen könnten, sei das im Libanon, sei das im Irak, sei das in Syrien, sei das in den anderen Regionen des Mittleren Ostens. Die Region kocht. Und natürlich eine solch chaotische Situation bietet auch immer Möglichkeiten. Ne? Der türkische Staat ist nicht so dumm, ist nicht so kurzsichtig, dass er nicht antizipieren könnte, dass natürlich auch für die revolutionären Kräfte in der Region eine solche Situation des Chaos, wenn sie sich entwickeln sollte, wenn sie sich entfalten sollte, auch einige Möglichkeiten und Chancen bereithält. Vertreterinnen und Vertreter der Bewegung haben es immer wieder so formuliert: Die Phase, in der sich die Bewegung derzeit befindet, die Phase, in der sich der Kampf in Kurdistan derzeit befindet, ist eine Phase, die auf höchstem Niveau kritisch ist. Das ist ganz klar, eine Phase, die auf höchstem Niveau aber auch deswegen entscheidend ist. Und eine Phase, die unheimlich große Gefahren mit sich bringt, aber genauso wie sie große Gefahren in sich birgt, auch genauso viele Chancen und Möglichkeiten und neue Wege bereithält. Selbstverständlich ganz gleich, welche Situation sich in der Region entwickeln wird, ohne jetzt Voraussagen zu treffen, ob es nun zum Krieg zwischen Israel und der Hezbollah kommt, offener Krieg, es findet ja so oder so schon ein Krieg statt, aber ein offener Krieg letzten Endes, ein Einmarsch, eine direkte Konfrontation zwischen dem Iran und Israel oder wie auch immer, letzten Endes sind das Dinge, die wir nicht abschließend voraussehen können. Das sind Dinge, die wir nicht abschließend festhalten können. Aber es ist klar, dass die Spannungen in der Region weitergehen werden und dass die Spannungen in der Region auch noch einmal weiter ansteigen werden. In der Region wird ein Kampf ausgefochten, bei dem es um Handelsrouten geht, bei dem es um Energiequellen geht, bei dem es um Transportrouten, vor allem für den Energietransfer von Ost nach West geht, bei dem die Türkei ihr eigenes Projekt unterhält, Israel und die andere Seite ein anderes Projekt unterhält, bei der allein durch diese Konkurrenz, die in der Region existiert und durch die immer verstärktere Präsenz von internationalen Mächten, imperialistischen Großmächten, die in der Region Stellung beziehen, noch weiter angeheizt werden. Deswegen so oder so ganz gleich, wie die Situation sich entwickelt, im Mittleren Osten sieht nichts nach Entspannung aus. Auch wenn zeitweilig gesagt wurde, das Zentrum der Auseinandersetzung des Dritten Weltkriegs hätte sich vielleicht nach Osteuropa verschoben. Oder andere sagen, der zukünftige große Konflikt wird in Ostasien stattfinden. Es mag sein, dass der zukünftige große Konflikt sich dort entfalten wird, aber Fakt ist jetzt gerade immer noch, wenn wir den Begriff des Dritten Weltkriegs verwenden wollen oder ob wir ihn nicht verwenden wollen, das spielt eigentlich letztendlich keine Rolle. Aber das größte Zentrum der globalen Auseinandersetzungen, die gerade ausgefochten werden, ist weiterhin der Mittlere Osten. Der Ort, an dem am heißesten gekämpft wird, der Ort, an dem die Widersprüche am heftigsten aufeinanderprallen, das ist der Mittlere Osten. Und natürlich hat diese Situation auch für revolutionäre Bewegungen große Möglichkeiten. Und die kurdische Bewegung hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie eine Bewegung ist, die durchaus in der Lage ist, diese Möglichkeiten vorausschauend zu nutzen. Vorausschauend zu planen, sich vorzubereiten und im richtigen Moment zuzuschlagen, Initiative zu ergreifen und die Situation für sich zu nutzen. Die Revolution von Rojava 2012 ist das beste Beispiel dafür. Als das Assad-Regime destabilisiert war, als in Nordostsyrien ein Vakuum entstanden ist, da hat man nicht ein oder zwei oder drei Tage gewartet. Da hat man nicht gesagt, lasst uns schauen, was in einem Monat, in 2 Monaten, 3 Monaten sein wird, sondern man hat gewusst, jetzt ist der Tag und man hat die Chance ergriffen. Man hat keine Stunde verstreichen lassen, sondern hat sich mobilisiert, hat sich aufgestellt und hat diese Chance ergriffen und die bisher größte Revolution des 21. Jahrhunderts zur Welt gebracht, die Revolution von Rojava. Die Bewegung hat diese Weitsicht bewiesen. Die Bewegung hat auch bewiesen, dass sie in der Lage gewesen ist, in den letzten Jahren politische Flexibilität zu beweisen und gleichzeitig prinzipienfest zu bleiben. Sie hat es bewiesen, dass es möglich ist, auch mit sehr widersprüchlichen Bündnissen zu arbeiten, auch mit Partnern, taktischen Partnern zu arbeiten, die eigentlich vielleicht auch strategische Feinde sein mögen, die auf die lange Sicht natürlich niemals Freunde und Unterstützer der Revolution sein können. Aber sie hat es verstanden, auch diese Kräfte, seien es die USA oder seien es andere Kräfte in anderen Gebieten, so zu positionieren, so für sich zu nutzen, dass sie letzten Endes auch der Revolution, den Menschen vor Ort, den Völkern der Region nutzen können. Und mit diesen Voraussetzungen ist natürlich auch klar, dass ganz gleich, welche Situation sich in der Region entwickeln wird, das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Natürlich lässt sich schwer voraussagen, was passieren wird, aber meine persönliche Einschätzung von dem, was wir die letzten Jahre beobachten konnten, von dem, was wir die letzten 15 Jahre allein von dieser Bewegung gesehen haben, meine persönliche Einschätzung ist, dass diese Bewegung es auch wieder verstehen wird, die Chancen, die sich bieten, perfekt zu verwandeln und auf die beste Art und Weise für sich zu nutzen. Und das weiß auch der türkische Staat. In Antizipation von diesen Möglichkeiten, mit Voraussicht auf die Chancen, die sich vielleicht bieten werden, mit Voraussicht auf die instabile Lage in der Region, versucht der türkische Staat mit dieser Operation, mit den Angriffen, die jetzt gerade stattfinden, eigentlich die Bewegung bewegungsunfähig zu machen, die Bewegung daran zu hindern, Initiative zu entwickeln, die Bewegung daran zu hindern, die Offensive, die im letzten Jahr, im letzten Oktober begonnen worden ist, letztendlich zum Erfolg zu führen. Die kurdische Freiheitsbewegung befindet sich ja letzten Oktober in der Offensive, das darf man nicht vergessen. Seit letztem Oktober, sowohl im militärischen Bereich, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, in allen Bereichen, im diplomatischen Bereich, befindet sie sich in der Offensive. Die Offensive, die für die Freiheit von Abdullah Öcalan begonnen worden ist, für ein Ende der untragbaren Isolationshaft, in der sich seit nun über 3 Jahren befindet. Diese Offensive sehen wir vielleicht in Europa vor allem. Diese Offensive sehen wir im diplomatischen, im politischen Bereich. Diese Offensive sehen wir auf den Straßen, wo tagtäglich die kurdische Bevölkerung hier in Europa auf die Straßen gehen. Wir sehen sie in Veranstaltungen, die organisiert werden. Wir sehen sie in Form von politischem Protest, der hier laut wird in Europa. Aber diese Offensive greift viel weiter als nur das. Die Offensive wird auch von Seiten der Guerilla im militärischen Bereich entwickelt. Und diese Offensive ist auch die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, die trotz aller Angriffe des türkischen Staates im Januar diesen Jahres unter den schwierigsten Bedingungen unter wirtschaftlichem Embargo es geschafft hat, die Grundversorgung der Bevölkerung wiederherzustellen, zumindest dafür zu sorgen, dass es Tag für Tag wieder ein wenig Strom gibt, dass zumindest grundlegend die Wasserversorgung wiederhergestellt wird, damit niemand in der Region verdursten muss, verhungern muss, damit zumindest ein Leben in irgendeiner Form möglich ist. Auch das ist Teil der Offensive, auch das ist Widerstand letzten Endes. Nicht nur der militärische Widerstand der Guerilla ist das, worauf wir unser Augenmerk richten sollten. Auch wenn das natürlich vielleicht das ist, was im Vordergrund ist. Aber der Widerstand, der tagtägliche Widerstand, den die Bevölkerung vor Ort leistet, dieser Widerstand ist auch Teil der Offensive, die geführt wird. Dieser Widerstand, das ist auch etwas, von dem es gilt zu lernen, von dem es gilt, sich inspirieren zu lassen, von dem es gilt, Hoffnung zu schöpfen. Selbstverständlich sind die Bedingungen hart, die Bedingungen sind schwer. Aber wenn die Bevölkerung von Nord- und Ostsyrien trotz der tagtäglichen Angriffe immer noch in ihren Häusern ist, immer noch in ihren Dörfern ist, immer noch tagtäglich auf die Straßen geht, trotz der schwierigen Bedingungen, trotz der schwierigen Versorgungslage, versucht mit den Mitteln, die sie haben, das, was zerstört wurde, wieder aufzubauen, dann ist das ein enormer Widerstandsgeist, dann ist das letzten Endes der Geist des revolutionären Volkskrieges, der nicht nur auf den Bergen durch die Guerilla geführt wird, sondern auch durch die Zivilbevölkerung, die in allen Bereichen Widerstand leistet. Allein die Tatsache, nicht aufzugeben, die Tatsache, weiter an den Errungenschaften der letzten 12 Jahre festzuhalten, das ist ein enormer Widerstand, den die Menschen, die Zivilbevölkerung dort vor Ort, jung und alt, Frauen, Männer, alle tagtäglich leisten. Der Widerstand der jesidischen Bevölkerung in Schengal, 10 Jahre nach dem Genozid, für Anerkennung ihrer Selbstverwaltung zu streiten, für Anerkennung ihrer Selbstverwaltung zu kämpfen und die Mörder und diejenigen, die mit ihnen kollaboriert haben, unter Einschluss auch die Mörder, die mit ihnen kollaboriert haben, die Kollaborateure auch der KDP, die das Feld geräumt haben und den Truppen des Islamischen Staates 2014 das Schengal-Gebirge und seine Bevölkerung schutzlos überlassen haben. Auch dieser Kampf ist Teil des Widerstandes und Teil der Offensive, die geführt wird. Und die Bevölkerung in Südkurdistan, die Bevölkerung in Bashur, Journalistinnen und Journalisten wie die beiden Frauen Gülistan Tara und Hero Bahadin, die tagtäglich ihre Kamera in die Hand genommen haben, um zu dokumentieren, was der türkische Staat dort betreibt, auch das ist Teil des Widerstandes, auch das ist Teil der Offensive und das gilt es zu sehen. Der Widerstand ist multidimensional. Nicht nur mit der Waffe in der Hand stellen sich die Menschen dem türkischen Faschismus und der türkischen Besatzung entgegen, sondern auch auf der Straße mit Plakaten in der Hand, mit Fahnen, mit der Kamera, bei der Berichterstattung und auch im politischen Bereich, in allen Bereichen wird Widerstand geleistet. All das sind Formen des Widerstandes, die sich dem türkischen Faschismus dort entgegenstellen. Und solange dieser Geist existiert, solange es Menschen gibt, die trotz alledem sagen, wir machen weiter, solange es Journalistinnen und Journalisten gibt, die die Kamera dieser zwei Freundinnen wieder aufnehmen und die Berichterstattung fortsetzen. Und solange es Menschen gibt, die sagen, all das, was der türkische Staat tagtäglich hier bombardiert, wir bauen es wieder auf. Und wenn wir es 5-mal wieder aufbauen, wir bauen es wieder auf. Solange dieser Geist existiert, kann der türkische Staat seine Ziele nicht erreichen, wird er nicht siegen und kann auch die Revolution in Kurdistan und der Kampf in Kurdistan nicht besiegt werden. Dementsprechend selbstverständlich existiert eine Situation, die äußerst kritisch ist. Erst in den letzten Tagen hat der türkische Staat wieder die Videos tagtäglich gehen durch die sozialen Medien. Tagtäglich ist es sichtbar, was dort passiert. Der türkische Staat hat wieder neue Truppenverstärkungen in die Region gebracht, Panzer, die mittlerweile in die Region verlegt werden. Und es gibt viele Berichte von vor Ort, die darauf hindeuten, dass der türkische Staat versuchen wird, in den nächsten Wochen seine Offensive weiter auszuweiten und vielleicht weitere Gebiete der Medienverteidigungsgebiete, weitere Gebiete, weitere Rückzugsgebiete, Stützpunktgebiete der Guerilla hier in Angriff zu nehmen. Deswegen ist die Situation durchaus ernst. Als Solidaritätsbewegung, als Widerstandsbewegung hier in Europa können wir uns nicht darauf verlassen, dass die Menschen in Kurdistan schon ihren Job machen werden, den Kampf kämpfen, den sie kämpfen. Das werden sie so oder so tun. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das alleine ausreichen wird, um den türkischen Faschismus zu besiegen. Wir haben eine Verantwortung hier, dafür zu sorgen, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, diesen Kampf nach unseren Kräften auch unterstützen. Das bedeutet für uns natürlich auf eine andere Art und Weise zu arbeiten, als es die Menschen in Kurdistan tun, auf eine andere Art und Weise zu kämpfen, als es die Menschen dort tun. Aber das bedeutet beispielsweise dafür zu sorgen, dass die Verbrechen, die tagtäglich begangen werden, Kriegsverbrechen wie die Bombardierungen von Journalistinnen und Journalisten, nicht einfach so unter den Tisch gekehrt werden, dass die Presse, die Öffentlichkeit hier in Europa nicht einfach so tun kann, als ob man nichts davon gehört hätte und nichts davon weiß, dass die Verantwortlichen in den Staaten, die dem türkischen Staat nahezu tagtäglich die Hand schütteln, seinen Vertretern letztendlich den roten Teppich ausrollen, wenn sie nach Europa kommen, dass diese Verantwortlichen nicht einfach ihre Politik so weiterführen können wie bisher. Dass die Waffensysteme und die Technik, die der türkische Staat braucht, um diesen Krieg weiterzuführen, nicht mehr aussehen Regionen, in denen wir hier leben, in denen wir hier aktiv sind, in die Türkei exportiert und von dort aus in Kurdistan zum Einsatz kommen und dafür zu sorgen, dass wir das wahre Gesicht des türkischen Faschismus hier der gesamten Öffentlichkeit, zuallererst den fortschrittlichen Kräften, den demokratischen Kräften, den revolutionären Kräften natürlich hier sichtbar und deutlich machen und dafür sorgen, dass wir auch die Starre, die existiert, durchbrechen können und auch hier letzten Endes mit dem Geist, mit dem Widerstandsgeist, den die Menschen tagtäglich beweisen, mit dem Geist der Offensive, mit den jungen Guerillakämpferinnen und Guerillakämpfer gegen die türkische Besatzungsarmee Widerstand leisten, mit denen die Menschen in Rojava tagtäglich